Gestern Abend hat US-Präsident Obama den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas empfangen, zu Vorabsondierungen, wohlgemerkt getrennt voneinander. Wieder mal soll's dann heute in Washington um den Frieden im Nahen Osten gehen, und es würde kaum einen überraschen, wenn auch diesmal nicht viel herauskommen würde, auch wenn Netanyahu Abbas heute Nacht dann als seinen Friedenspartner bezeichnet hat. Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund in Washington. Was unterscheidet denn diese Verhandlungsrunde jetzt von den bisherigen?
Der Druck, den der amerikanische Präsident macht, ist natürlich nicht zu unterschätzen. Es ist ja immer so gewesen, dass, weil die Sache so festgefahren ist, wie Sie beschrieben haben, im Nahen Osten, dass es einen Unterschied macht, mit welcher Haltung der amerikanische Präsident an so eine Verhandlung rangeht. Bill Clinton hat zuletzt das in sehr vehementer Form versucht, und danach hat George Bush den Schluss gezogen, dass die amerikanische Seite den Frieden nicht mehr wollen kann als die beiden Streitparteien, und hat sich deshalb etwas zurückgezogen und gesagt, in dem Moment, wo die beiden bereit sind, Frieden zu schließen, können wir den letzten Anschub geben, aber wir können nicht an ihrer Stelle verhandeln. Obama sieht das nun im Kontext des gesamten Krisenbogens von Afghanistan über Irak, Iran bis zum Mittelmeer und als eine zentrale Region seiner Außenpolitik, und unternimmt nun einen neuen Versuch.
Das heißt also, die USA verstehen sich wieder mal als Weltpolizei, oder sind es eher eigene Interessen?
Naja, es ist ja nicht die Weltpolizei, wer soll es denn sonst machen, der diese beiden Streithähne an einen Tisch bringt. Das kann nur die regionale Macht und die globale Supermacht. Die Europäer sind da zu schwach und zu klein.
Aber bis zum 26. September ist ja der israelische Siedlungsbau in den Palästinensergebieten noch gestoppt. Netanyahu hat schon jetzt signalisiert, danach geht's weiter. Da könnte man sich diese Verhandlungen doch schon jetzt sparen bei diesen verhärteten Fronten.
Eine Frage ist in der Tat richtig. Sind die Israelis friedensfähig und sind die Palästinenser friedensfähig? Denn in der Tat, Sie haben die Siedlungsfrage angesprochen, die Palästinenser werden nicht weiter verhandelt worden, wenn der Siedlungsbau weitergeht, und umgekehrt wird der Siedlungsbau gestoppt, wird es mit der Koalition von Herrn Netanyahu schwierig werden. Auf der palästinensischen Seite ist die Frage, ob es überhaupt einen friedensfähigen Partner gibt, denn immerhin ist eine dem Terrorismus verschriebene Gruppe an der Regierung im Gaza Streifen, und für die spricht die palästinensische Regierung nicht, die jetzt in Washington zu den Verhandlungen auftritt. Und die Hamas hat ja deutlich gemacht, wie sie diese Verhandlungen durch Gewalt unterminieren möchte, indem sie 4 Israelis gestern, darunter eine schwangere Frau, umgebracht haben. Also die Friedensfähigkeit beider Seiten ist tatsächlich die große Frage dieser Verhandlungen.
Ja, kann man denn überhaupt Friedensverhandlungen führen, jetzt ohne die Beteiligung der Hamas?
Das erinnert mich so ein bisschen wie an Deutschland dreigeteilt. Wir haben ja im Grunde die israelische Seite, die palästinensische Seite und eine palästinensische Seite, die nicht am Tisch sitzt. Und das ist die Frage in der Tat, die sich auch der Premierminister Fayyad selber stellt. Ist das eigentlich die richtige Sequenzierung? Müssen wir nicht erst der Staatenwerdung, müssen wir dazu nicht zuerst eine nationale Einheit haben? Aber wie will man die eigentlich herstellen? Denn die beiden Seiten haben sich ja bis zum militärischen Auseinandersetzungen bekriegt, um die Macht im Gazastreifen und im Westjordanland.
Amerikanische Diplomaten hoffen dennoch, dass sie die beiden Seiten wenigstens dazu bekommen, dass sie einer zweiten Verhandlungsrunde zustimmen. Ziel sei es, innerhalb eines Jahres ein Abkommen auszuhandeln, sagt zumindest George Mitchell, der US-Nahost-Sondergesandte. Ist das nicht reichlich naiv?
Nein, in der Sache ist das überhaupt nicht naiv, denn durch die ganzen Verhandlungen der letzten 15 Jahre seit dem Oslo-Prozess 1993 ist doch eigentlich ziemlich klar, wie ungefähr die Lösung sein müsste. Beim letzten Versuch 2008 hat man sich in der Territorialfrage so weit angenähert, dass man sich am Ende nur noch über 4% des Territoriums auseinandergesetzt hat. Und es ist ja auch klar, welches am Ende die beiden Dollpunkte sein werden, nämlich Rückkehrrecht und Jerusalem. Jerusalem. Das heißt also, die Parameter und die Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch. Es gibt auch gar keine anderen. Darüber haben sich schon kluge Leute den Kopf zerbrochen über viele Jahre. Und deswegen geht es jetzt darum, auf den Pfaden, die im Grunde schon, da gibt es schon eine Roadmap, ein Pfad zum Frieden, den auch tatsächlich zu bestreiten und die verbliebenen Verhandlungspunkte auch anzugehen. Und deshalb ist ein Ja auch keine allzu ambitionierte Zielmarke.
Herr Kleine-Brockhoff, was sind denn die verbliebenen Verhandlungspunkte? Woran scheiden sich denn die Geister?
Die Frage selbstverständlich des Territoriums ist wichtig, denn in der Tat hat der Siedlungsbau ja Fakten geschaffen. Darüber hat man eine Strategie zumindest, wie man weiterkommen kann, nämlich dass es territorial Austausch geben wird für den Teil jenseits der grünen Linie, der mittlerweile durch Siedlungen bebaut ist, wären die Israelis bereit, unbesiedelten Teil ihres eigenen Territoriums den Palästinensern zuzuschlagen. Die Frage der Sicherheit ist für die Israelis von äußerster Sicherheit, auch der äußeren Sicherheit am Jordan. Das heißt also, inwiefern, wie souverän wird dieser palästinensische Staat, wenn es ihn denn gibt, sein in Fragen der äußeren Verteidigung? Selbstverständlich die Frage des Rückkehrrechts der Palästinenser ist für die Palästinenser von großer Bedeutung und für beide Seiten ist die Frage der Hauptstadt, ob hier Ost-Jerusalem eine Hauptstadt wird oder ob es das nicht wird oder ob es eine vielleicht sogar UN-regulierte Teilungslösung gibt, mit der wir ja aus verschiedenen historischen Situationen wissen, man seine eigenen Probleme generieren kann, ob es diese Variante gibt. Das ist, wenn man dann noch die Wasserfrage dazu rechnet, die aber lösbar ist. Das ist der Kern der Fragen, um die es in dieser einjährigen Verhandlung gehen wird, wenn es überhaupt so lange dauern wird.
Kann Obama denn die beiden Seiten argumentativ beeinflussen oder muss er mit Druck arbeiten?
Amerikanischer Druck ist am Ende wichtig, um die beiden Seiten zusammenzuführen. Denn zumindest für die Israelis sind die Amerikaner der unverzichtbare Partner. Und eine Verschlechterung der Beziehung zu Amerika liegt nicht im israelischen Interesse. Und deswegen hat die amerikanische Seite dort Hebelmächte. Die palästinensische Seite hat auf mittlere Sicht auch Friedensinteressen. Denn wenn man sieht, in welcher Weise der Iran in einen Teil des palästinensischen Gebietes in Gaza investiert, hat auch der Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde ein Interesse, dieses Gebiet nicht weiter abdriften zu lassen unter den Einfluss eines sehr ungemütlichen fremden Regimes.
Die Chefunterhändler der Israelis und der Palästinenser sind seit Jahrzehnten dieselben. Wäre es dann nicht ein Zeichen des guten Willens gewesen, die beiden auch mal auszutauschen?
Darüber würde ich ungern richten wollen, welches die besseren Unterhändler, die Seiten ja selbst bestimmen, sein sollten. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Es zeigt ja die Versteinerung dieser Fragestellung, mit der wir uns hier beschäftigen. Und es ist eigentlich die Kunst der Diplomatie, immer neue Initiativen und immer wieder etwas Neues zu produzieren, das einen neuen Anlauf an ein altes Problem überhaupt ermöglicht.
Was halten Sie denn von der zugegebenermaßen etwas eigenwilligen These, dass es für den Friedensprozess sogar förderlich wäre, wenn eben nicht die ganze Welt auf den Nahen Osten schauen würde, wenn also die Propaganda der beiden Parteien ungehört verhallen würde?
Das gibt es selbstverständlich, dass man den Glauben haben könnte, wenn man die beiden unbeachtet lässt, dann schlagen sie sich nicht mehr auf gleiche Weise und kommen dann zusammen. Ich halte das für eine Mär, denn dieser Konflikt ist Jahrtausende alt und in seiner modernen Ausprägung jetzt 60 Jahre alt. Die Vorstellung, dass man nicht ins Heilige Land schauen wird, ist, glaube ich, irreal.
Israel und die Palästinenser führen heute in Washington Friedensverhandlungen. Einschätzungen vorab von Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund in Washington.